Aber jetzt medias in res zu Professor Dieter Mersch, der, wie die Wikipedia uns verrät, nicht nur zahlreiche Publikationen aufzuweisen hat, sondern auch ein Leben. Deutscher Philosoph, passend also zu der Reihe zum großen Teil. Dieter Mersch ist also ein deutscher Philosoph laut Wikipedia, Punkt. Und hat diverse studiert und so weiter, das brauchen wir, glaube ich, hier gar nicht mehr. Die Eule brauchen wir hier gar nicht nach Darmstadt zu tragen. Seit 2004, das ist vielleicht für alle die relevanteste Information, die Sie aber auch bestimmt schon fast alle kennen, hat er den Lehrstuhl für Medienwissenschaften an der Universität Potsdam und macht dort von sich reden. Allgemeiner aber ist er durch seine Publikation natürlich im breiten Kreis bekannt geworden und ich kann sagen, so laut Wikipedia haben wir seit 1998 eine geradezu explosive Produktivität zu verzeichnen. Mit zwei Titeln 2002, Ereignis und Aura, was sich zeigt, also das sind schon die beiden Titel, dann Kunst und Medium, die Medium der Künste, Performativität und Praxis, eine Tagung, die hier vor einigen Jahren stattgefunden hat, ein Band, den er zusammen mit Jens Kertscher herausgegeben hat, und dann die unverzichtbare Einführung in die Medientheorien, die im Junius Verlag erschienen ist. Das kennzeichnet natürlich auch schon, glaube ich, in ausreichendem Maße das Arbeitsfeld von Dieter Mersch, sodass uns der Vortragstitel von Dieter nicht weiter überraschen wird, obwohl wir dem spannungsvoll und interessiert entgegensehen. Chiasmen, Aporien des Darstellens, Aporien des Darstellens und des Verstehens. Ich bin ganz neugierig.
Ja, ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Mich hat offen gestanden gestern überrascht die Zeit. Ich war irgendwie von Nachmittag ausgegangen. Ich bitte ein bisschen meine Unpässlichkeit zu entschuldigen. Ich schlafe normalerweise noch zu der Zeit. Also, okay. Ich habe die Tagung, diesen Workshop zum Anlass genommen, eine Reihe von Themen zu versuchen zusammenzuführen, an denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe. Und im Grunde genommen ist das ein Versuch, diese verschiedene heterogene Stränge zu miteinander zu verbinden oder miteinander ins Spiel zu bringen. Wer von Verständigung spricht, handelt meist von sprachlicher Verständigung, also nicht zum Beispiel auch vom Bildlichen oder vom Medialen überhaupt. Und mich interessiert eben eher, das Spektrum zu erweitern, und vom Medialen oder von Medialität, auch weniger von Medien eben, sondern vom Medialen zu sprechen. Wenn im Allgemeinen vom Medien oder vom Medialen gesprochen wird, dann wird wiederum meist das Modell der Sprache als ausgezeichnetes Paradigma benutzt, um Prozesse der Mediation zu beschreiben. Auch das möchte ich verschieben. Ich möchte im Folgenden statt eben Risse der Verständigung, Risse sozusagen der Mediation überhaupt aufweisen. Und zwar allgemein durchgeführt am Beispiel der Darstellung. Die These ist, jede Mediation ist von einem Netz von sich schneidenden und kreuzenden Differenzen durchzogen. Medien sind grundsätzlich chiastisch verfasst. Ich bevorzuge eben dabei von Medialität oder Mediation statt von Medien im Sinne von Einzelmedien oder benennbaren, identifizierbaren Entitäten zu sprechen, um eben eine Vermeidung, eine Verwendung des Begriffs zu vermeiden, die einzelne Dinge oder etwas an ihnen, etwa Eigenschaften oder Funktionen auszuzeichnen. Nicht etwas ist sozusagen ein Medium, ein anderes nicht, sondern es geht um ein Bedingungsgefüge und die Rekonstruktion eines Bedingungsgefüges, was ich dann unter den Titel der Medialität spreche, wobei ich mich vor allen Dingen auf solche Bedingungen stütze, die eben etwas zur Erscheinung bringen, zur Darstellung bringen oder repräsentieren oder symbolisieren. Das ist sozusagen das Hauptfeld, in dem ich mich bewege. Beschränke mich also auf basale Strukturen, und zwar auf jene basale Strukturen, worin sich das Mediale und das Symbolische miteinander verschränken. Beide sind eigentlich nicht zu trennen, weil es Symbolisierung natürlich nur dort gibt, wo es Mediation oder Medialität gibt. und Medienkraft ihrer Mediation, sei es als Hervorbringung, Aufzeichnung oder Übersetzung, Anordnung, Bedeutung konstituieren. Die These wäre dann, alle Strukturen dieser Art von Konstitution, wie auch alle Ordnungen des Symbolischen, erweisen sich durch Schnitte oder eben Chiasmen durch Furcht, die einen ebenso unbestimmten wie offenen Zwischenraum bilden. Mindestens vier solcher Chiasmen lassen sich unterscheiden: der Chiasmus des Bezugs, der Alterität, der Materialität und der Setzung. Das sind die vier Koordinaten, in denen ich mich jetzt bewegen werde. Alle vier sind in dem Sinne aufeinander verwiesen, dass sie eben gewissermaßen einen Zwischenraum aufspannen, dessen Dimensionen weder ineinander überführbar noch aufeinander reduzierbar sind. Also deswegen spreche ich auch von einem Raum. Es handelt sich um jene räumliche Konstellation, worin Sinn überhaupt erst geschieht. Also Sinn ist mithin eine durch Differenzen gezeichnete Kategorie. Dabei bilden die Differenzen kein System von Verflechtungen, also Verflechtungen jetzt vielleicht in dem Sinne, wie das gemeinhin der Begriff des Chiasmus dann bei Merleau-Ponty auch übersetzt ist, sondern eher um Verfehlungen, worin eine wesentliche Negativität eingewoben ist. Und mir geht es um die Rekonstruktion dieser Negativität. Sämtliche Symbolisierungs- und Darstellungsprozesse sind sozusagen von dieser Negativität, dieser grundlegenden, wie auch vielfältigen Zerrissenheit markiert, und was Darstellen, Verstehen und Verständigung ausmacht in der Vielfachheit nicht nur sprachlicher, sondern auch bildlicher Verständigung und so weiter, bezeichnet etwas, was gleichsam beständig aufs Neue in der leeren Mitte dieses offenen wie unbestimmten Zwischenraums entsteht. Ausgangspunkt meiner Überlegungen bildet, wie gesagt, der Begriff der Darstellung. Darstellungen sind Symbolisierungen, die als Vergegenwärtigung zugleich gegenwärtigen. Der Ausdruck ist ja spätestens seit der Goethezeit in diesem Sinne verwendet, meint insbesondere das Vorstellen oder Ausstellen von etwas, was eine eigene Welt gleichsam bildet, welches eben Präsentation und Repräsentation im Modus medialer Gegenwärtigkeit miteinander verbindet. Beides hat in Ansehung des Symbolbegriffs, der erste der Reihe, nämlich die da hängen, Ernst Cassirer, also jedenfalls von meinem Blickwinkel aus, es ist, glaube ich, der letzte, wenn man es chronologisch liest, unter dem Terminus der Verkörperung gestellt, dessen Hauptzüge wie eine Philosophie der symbolischen Formen und anderen Schriften entwickelt hat, einerseits eben die Grundfunktion des Bedeutens, in der Grundfunktion des Bedeutens besteht, andererseits in der Notwendigkeit dessen, dass die Bedeutung erscheinen muss. Doch erweisen sich solche Verkörperungen durch eine Reihe von Paradoxa zerschnitten, nämlich erstens das Paradox der Referenz, insofern es eben um die Vergegenwärtigung einer Nicht-Gegenwärtigkeit geht. Zweitens das Paradox der Materialität, also dasjenige, was die Symbolisierung austrägt, ohne sozusagen durch die Symbolisierung symbolisierbar zu sein. Drittens das Paradox der Performanz, das in die Prozesse der Darstellung buchstäblich eingreift, unterbricht, sie aber gleichzeitig auch erst vollbringt. Und eben wiederum in den Prozessen der Darstellungen selbst verleugnet werden. Und viertens das, was ich das Paradox der Alterität nenne, also dass eine Darstellung immer eine je andere Darstellung ist, das werde ich noch genauer erläutern. Das Charakteristische des ersten Paradox besteht darin, hier könnte man sich auf Michel Foucault beziehen oder auf andere, dass keine Repräsentation eben über das Nicht ihrer Nicht-Gegenwart, das heißt auch nicht über die Modalitäten der Repräsentation, also dieses Re der Repräsentation verfügen kann. Vielmehr basiert jede Symbolisierung oder jeder symbolische Prozess auf einer Beziehung, die ihrerseits die Differenz schon voraussetzt, die qua Differenz dann natürlich entgeht, also nicht wiederum markierbar ist. Anders ausgedrückt, die Repräsentation ist diese Differenz, aber sie vermag sie nicht als diese zu erkennen, sodass der Prozess der Darstellung abgründig bleibt, also in ein infinites Verweisungsgeschehen mündet. Das ist ja dann das, was Derrida näher ausbuchstabiert hat. Das zweite Paradox verweist darauf, dass jede Darstellung auf einer grundlegenden Duplizität, auch einer irreduziblen Duplizität basiert, insofern die Materialität des Zeichens oder das Medium der Darstellung selbst etwas ist, das gewissermaßen im Zyklus der Signifikation immer schon selbst eingreift, aber eben nicht durch den Zyklus der Signifikation wieder aufgehoben werden kann, auch nicht durch diese selbst bezeichnbar wäre. Am Zeichen haftet deshalb immer ein Nicht-Zeichenhaftes, wie am Medium ein Nicht-Mediatisierbares, das die Darstellung gleichzeitig begrenzt wie bricht. Es spaltet buchstäblich die Repräsentation und es ist diese Spaltung, die ich ja immer wieder in verschiedenen Versuchen aus der Duplizität dann von Sagen und Zeigen von Wittgenstein her zu rekonstruieren versucht habe. Das hat insbesondere zur Konsequenz, dass jede Symbolisierung unterbestimmt bleibt, einerseits, andererseits immer ein Überschüssiges an ihr haftet, dass die Symbolisierung gleichzeitig immer als zu wenig, als auch als zu viel ausweist. Das dritte Paradox, von dem ich spreche, spielt auf den Setzungscharakter. Jens hatte eben schon die Setzung und die Macht sozusagen oder auch die implizite Gewalt der Setzung erwähnt, auf den Setzungscharakter jedes Zeichens oder jeder medialen Verkörperung an, soweit sich jedes Zeichen oder jede Verkörperung sich im Realen manifestieren muss und sich als eine Tatsache instantiiert, die in den Ordnungen des Symbolischen, wie ich sagen würde, unkontrollierbare Effekte zeitigt. Der Akt der Setzung ist immer ein dreifacher Akt von Einsetzung, also Instantiierung, Aussetzung, also Exposition oder Preisgabe, wenn man so will, und das, was ich Entsetzung nenne oder Versetzung, also die Transposition, die Verschiebung, die Modifikation, die Intervention und so weiter. Diese Dreifachheit kann selbst kein Teil der Darstellung sein, vielmehr geschieht oder ereignet sie sich Kraft der Darstellung in anderen Darstellungen. Deswegen kann keine Symbolisierung im Hin den Raum des Symbolischen gleichzeitig zu bereichern, wie zu modifizieren oder zu verändern. Doch eben diese Art der Bereicherung, der Veränderung oder Modifikation entgeht wiederum selbst der Beschreibung durch die Symbolisierung. Anders gewendet, zur Performance gehört ebenso eine Undarstellbarkeit wie eine Unverfügbarkeit, die gleichermaßen die Undarstellbarkeit und Unverfügbarkeit von Existenz einschließt wie von Zeitlichkeit, weil der Ort der Wirkung stets ein zukünftiger ist. Nun, das vierte Paradox der Alterität besagt, dass jede Darstellung immer schon sozusagen eine andere Darstellung oder die eines anderen Darstellung ist, wenn man so will. Sie bezieht ihre Möglichkeit aus einer Andersheit, die sich ihr imprägniert, wie sie als solche erst entgegengenommen und damit ihrer konstitutiven Alterität wieder beraubt werden muss. Jede Symbolisierung ist in einem gewissen Sinne immer anders, wie sie gleichzeitig nicht zur Gänze neu oder überraschend sein kann. Vielmehr bezieht sie sich ebenso auf anderes, wie sie anderes mit einbezieht und auf es reagiert. Sie erzeugt sie sich, wie man sagen könnte, vom Ort eines anderen her und referiert damit bereits auf eine komplette Geschichte anderer Darstellungen, an die sie anschließt und die ungreifbar in sie eingeschrieben bleibt, ohne durch sie selbst darstellbar oder Verkörperung und damit auch als solche verständlich zu sein. Ich will das an dieser Stelle erst einmal belassen. Das ist sozusagen nur der Aufriss, um die innere Problematik dessen zu markieren, was Darstellung heißt oder was der Begriff impliziert. Diese Hinweise sollen deutlich machen, dass die Prozesse der Mediation und im weitesten Sinne die Prozesse der Darstellung und Symbolisierung durch eben eine Reihe grundlegender Widersprüche regiert werden, die ihre Strukturen als brüchig ausweisen. Diese Serie von Widersprüchen impliziert, dass keine Mediation sich je erfüllt. Sie bleibt buchstäblich immer prekär. Ihr Prekäres rührt daher, dass etwas an ihnen chronisch undarstellbar bleibt. Und meine These lautet, was an ihnen undarstellbar bleibt, bildet genau auch ihr Bedingendes. Anders ausgedrückt, Medialität und Undarstellbarkeit gehören zusammen und der Zusammenhang verweist auf das, was ich die konstitutionelle Negativität des Medialen nenne. Medien erzeugen also, bringen zur Erscheinung, ordnen, wiederholen, übersetzen und so weiter und so weiter. Doch besitzen sie zugleich die Eigenart, im Prozess selbst zurückzutreten und ihre Mitte auszusetzen. Was vermittelt, ist kein explizierbarer Teil der Vermittlung, wie kein Medium seine eigene Medialität mitmediatisieren kann. Entsprechend verweigern sich Medien ihrer Feststellbarkeit, sodass stets ein unausräumbarer Abstand, eine Spaltung zurückbleibt. Sie wäre entsprechend den Paradoxa der Verkörperung, wie ich sie eben versucht habe auszufalten, gleichermaßen als vierfache Differenz zu entwickeln, nämlich einmal in Ansehung der Unbestimmbarkeit der Struktur, so wie die Sprache trotz aller Versuche ihrer Rekonstruktion aus dem Akt des Sprechens sozusagen ihre zugrunde liegende Ordnung verbirgt. Zum Zweiten im Hinblick auf die Ursprungslosigkeit oder das, was man die Verweigerung ihrer Herkunft nennen könnte, sodass chronisch unklar bleibt, was das Mediale eigentlich konstituiert, woher zum Beispiel Bilder ihre Attraktion oder ihre Macht beziehen. Zum Dritten in Bezug auf die performative Unbeherrschbarkeit von Wirkungen und Folgen, die nicht mehr im Horizont des Medialen sich befinden, sowie schließlich viertens dieses schon eben angesprochene Moment der Alterität, insofern es Medien nur gibt, weil es Alterität gibt und Alterität sich umgekehrt ins Mediale einschreibt, ganz so wie mediale Inszenierungen auch immer Inszenierungen eines anderen sind, worauf sie gleichermaßen rekurrieren wie Antworten. Diese vierfache Negativität umgreift und umschließt den Prozess der Mediation und parzelliert den Raum der Mediation, der, und das ist die These, meines Erachtens nicht anders als chiastisch beschrieben werden kann. Und ich füge eine längere Bemerkung zum Gebrauch dieses Begriffs an, denn dem Ausdruck Chiasmus kommen ja unterschiedliche Bedeutungen zu und diese unterschiedlichen Bedeutungen könnten für Verwirrung sorgen, deswegen füge ich diese Bemerkung an. Zunächst gehört er dem Bereich der Rhetorik an und beschreibt dort eine sich wechselseitig überkreuzende Figur, also etwa wenn man sagt, die Darstellung des Undarstellbaren und die Undarstellbarkeit der Darstellung. Das ist eine typische chiastische rhetorische Figur. Die zweite Verwendung dieses Begriffs gemahnt an das Chi oder das X, das griechische X in der Antike, das gleichzeitig für Enigma gilt, steht, also ein enigmatisches beinhaltet, oder eben in der christlichen Theologie oder in der Geschichte der christlichen Theologie an das Kreuz gemahnt, und das Kreuz ist ja bekanntlich das Symbol des Mysteriums schlechthin. Das heißt aber, dass man das Chiastische symbolisch deuten würde. Schließlich wird der Begriff ja prominent bei Merleau-Ponty in Das Sichtbare und das Unsichtbare im Kapitel über die Verflechtung. Dort ist gemeint eine Reversibilität und Merleau-Ponty verwendet diese beiden Begriffe ja synonym. Insbesondere geht es Merleau-Ponty um die Überkreuzung, wie er sagt, von Berührendem und Berührbarem. Das heißt, um eine Interdependenz, die man eigentlich am besten im Taktilen manifest machen kann. Also bei der Tatsache, dass das, was ich berühre, mich im selben Augenblick auch berührt. Sie gilt aber ebenso sehr natürlich für bei Merleau-Ponty für Sehen. Also es ist für ihn das Paradigma, das auch im Sehen festzumachen und wird dort als die doppelte und zitiere, überkreuzende Eintragung des Sichtbaren in das Berührbare und des Berührbaren in das Sichtbare beschrieben. Mal als Aufklaffen des Sehenden im Sichtbaren und des Sichtbaren im Sehen, wie er sagt, mal auch als doppelte Chiastik oder Überschneidung mit der Welt und mit dem Anderen. Das heißt also, die Figur des Chiasmus bei Merleau-Ponty ist sehr vielfach besetzt und weist auch eine schwierige einen schwierigen Assoziationshof auf. Ich zitiere noch einmal die Idee des Chiasmus, das heißt, jede Beziehung zum Sein ist gleichzeitig ergreifen und ergriffen werden. Das ist eben das, was man im Taktilen sehr klar machen kann. Heißt es zum Beispiel in den umfangreichen Arbeitsnotizen und, zitiere weiter, Chiasmus, Doppelpunkt, die Reversibilität, zwei Öffnungen, zwei Schauplätze, ich, die Welt, ich, anderer. Beide gehören zusammen, das eine ist die Kehrseite des anderen. Das waren jetzt Bruchstücke aus diesen Arbeitsnotizen. Wie immer jedoch Merleau-Ponty den Ausdruck verwendet, ruft sein Gebrauch im Grunde die klassische rhetorische Figuralität auf, die auf eine Mitte, einen gemeinsamen Punkt, eine Überkreuzungsstelle, eine Überschneidung zielt, an der das Sichtbare oder auch der Sinn, wie Merleau-Ponty sagt, sich ereignet. Ich zitiere noch ein letztes Mal, ebenso wie eine Reversibilität zwischen Sehenden und Sichtbaren, ebenso wie es eine Reversibilität zwischen Sehenden und Sichtbaren gibt und ebenso wie dort, wo sich die beiden Metamorphosen überkreuzen, das entsteht, was man Wahrnehmung nennt. Desgleichen gibt es eine Reversibilität zwischen der Rede und ihrer Bedeutung. Ich möchte betonen, dass dies eben nicht das Bild ist, auf das ich referiere. Also deswegen möchte ich deswegen auch diese lange Anmerkung im Hinblick auf Merleau-Ponty, ich lese diesen Begriff nicht in dieser Form, denn in der Mitte an der Kreuzungsstelle gäbe es einen gemeinsamen Punkt, gewissermaßen einen Ort, vielleicht auch utopischen Ort der Einheit, worin der Riss, auf den ich eben abhebe, gleichsam geheilt zu sein scheint oder sich berührt oder zumindest in der Berührung etwas ereignen lässt. Wenn natürlich auch Merleau-Ponty eben ständig ein Spiel, sozusagen eine Changierung im Auge hat. Weit eher bevorzuge ich dagegen das Bild einer Kreuzung von Linien im Raum, das an den mathematischen Begriff der windschiefen Geraden erinnert. Also Geraden, die sich eben nicht schneiden, sondern im Raum verfehlen. Sie spannen einen Zwischenraum auf, der zugleich eine klaffende, das heißt stets gespaltene Mitte erzeugt und den Raum des Medialen definiert, der buchstäblich immer offen bleibt und worin sich ein Erscheinen, ein Sinn oder ein Symbolisches überhaupt erst ereignen kann. Die Verwendung des Ausdrucks Chiasmus, die ich mithin privilegiere, scheint damit eher dem Begriff der Parallaxe zu ähneln, wie ihn jüngst Žižek in die Diskussion wieder eingebracht hat. Die Parallaxe ist sozusagen so etwas wie eine Verschiebung. Der Parallaxe ist ein Nicht-Treffen immanent oder wie Žižek ausdrückte, es handelt sich um eine, ich zitiere, minimale Differenz, die ein und dasselbe Objekt von sich selbst trennt, sodass er gleichzeitig auch von einer untilgbaren Lücke spricht, die übrigens Žižek an einem ähnlichen Beispiel eben wie Merleau-Ponty erläutert, aber eben nur bezeichnenderweise einen anderen Referenzpunkt benutzt, nämlich Lacan, und zwar Lacans Betrachtung der Blickerwiderung durch das Bild in seinem Seminar über die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Da sagt Lacan, das Bild ist sicher in meinem Auge, aber ich bin im Tableau. Das ist das Bild, was Žižek benutzt, um daran die Parallaxe unter anderem die Parallaxe auch zu erläutern. Žižek scheint freilich die in Frage kommende chiastische Differentialität immer mit dem Denken selbst in Verbindung bringen zu wollen, weshalb er darunter so heterogene Dinge fasst, wie einerseits das Objekt klein a, wie aber auch die ontologische Differenz Heideggers oder eben den kantischen Unterschied zwischen Ding an sich und Ding für mich. Die beiden herausfallenden Bilder wären insofern gewissermaßen parallaktisch auch miteinander verbunden. Wenn ich stattdessen von Chiastik spreche, dann meine ich eine nicht schließbare Kluft im Medialen selbst. Es handelt sich um eine mehrfach gegebene paradoxe Differentialität ohne Zentrum und Kern. Jede Mediation im Sinne von Darstellung oder Symbolisierung entspringt dieser paradoxen Differentialität, diesem Riss. Und das möchte ich exemplarisch dann doch eben anhand der Sprache erläutern, nicht ohne hinzuzufügen, dass das Mutatis Mutandis dann auch für das Bildliche beispielsweise genauso zu entziffern wäre. Nun, die Sprache gilt seit je als ausgezeichneter Ort des Sinns, und zwar so ausschließlich, dass jeder andere Sinn, zum Beispiel auch der bildhafte Sinn, zumeist von der Sprache her gedacht oder hergeleitet wird, oder die meisten Kunst-, Wissenschafts- und Kulturphilosophien sich am Modell der Sprache orientieren. Seit dem Linguistik-Turn ist nach einem Wort von Gadamer, was verstanden werden kann, Sprache, doch taucht im Rücken dieses Diktums ein Netz von Brüchen auf, das eben die Plausibilität dieser Verbindung in Frage stellt. Es lässt sich wieder, also ich meine, insofern ist mein Vortrag gewissermaßen zyklisch organisiert, in vier Richtungen ausbuchstabieren, nämlich erstens im Hinblick auf das Verhältnis von Ursprung und Ursprungslosigkeit des Sinns, nämlich sofern, man vom Sinn ausgeht oder wo die Kategorie des Sinns absolut gesetzt wird, ebenso sehr sein anderes oder sein Außen behauptet werden muss, wie gleichzeitig der Begriff seine Herkunft verliert. Typischerweise, wenn man so ansetzt, kann man im Grunde genommen nicht mehr von einem Nichtsinn sprechen. Man könnte sagen, der Begriff verliert sein Negativ. Der Verlust trägt in den Sinn allerdings einen Chiasmus ein, insofern, wo er als ein unbedingtes oder universelles erachtet wird, der im selben Maße seinen Grund oder seine Geburtsstätte auch einbüßen muss, sodass inmitten des Sinns eben ein Rätsel, eine Irrationalität, sogar ein Sinnloses aufscheint, nämlich die Nichtbezeichnbarkeit der Herkunft des Begriffs selbst. Diese Sinnlosigkeit macht zugleich seine Unheimlichkeit aus, denn die Sprache bedeutet ein Verweisungsgeschehen, worin die Quelle der Referenzialität notwendig unkenntlich und damit auch unerklärlich bleibt. Philosophische Hermeneutik hat dies eigentlich dadurch geleugnet, dass sie den Sinn selbst absolut setzt oder im besten Falle, wie bei Heidegger, einer ursprünglichen Temporalisation zugeschrieben hat, die freilich als Zeitigung Ereignung bleibt. Und diese Ereignung selbst lässt sich dann nicht wieder sozusagen in den Kategorien des Sinns entziffern. Sie enthält selbst notwendig ein Sinn anderes oder ein Jenseits des Sinns. Anders gewendet, Sinn ist insofern mit Nichtsinn, selbst wenn man den Nichtsinn ausräumt, immer schon chiastisch verquickt, sodass mit jedem Verstehen unlösbar auch die Erfahrung eines Nichtverstehens verknüpft ist, die sich weder ausräumen noch minimieren lässt. Entsprechend verliert, das habe ich an anderer Stelle ausgeführt, also wie gesagt, ich führe hier ein paar Fäden unterschiedlicher Art zusammen. Entsprechend verliert die Differenz zwischen Sinn und Nichtsinn oder Verstehen und Nichtverstehen ihre angebbare Kontur. Man kann nicht mehr klar machen, wo die Trennungslinie ist, sodass überhaupt von einer Unsagbarkeit im Sagbaren beziehungsweise einer Undarstellbarkeit im Darstellbaren gesprochen werden muss. Ergänzt sei, diese Undarstellbarkeit besteht auf einer anderen Ebene als das, was ich als Paradox der Referenz am Anfang ausgewiesen habe, auf einer anderen Ebene als die Unerfüllbarkeit der Repräsentation oder der Symbolisierung, wie sie etwa Foucault oder Derrida beschrieben haben. Nämlich eben im Sinne dieser Auflösung des Sinns in einer unendlichen Kette von Verweisungen. Stattdessen impliziert die wechselseitige Verschränkung von Darstellung und Undarstellbarkeit die Verweigerung der Bestimmung jedes angemessenen Begriffs, ebenso der Darstellung wie des Verstehens selber, soweit das Verstehbare gleichsam fraktalisiert ist und der Sinn sozusagen immer instabil ist. Das ist die erste Differenz, die sich darin abzeichnet. Die zweite Richtung von Differenz betrifft die Beziehung zwischen Sinn und Alterität. Jede Äußerung, jeder Satz, jeder Text, jedes Dokument oder Zeichen erweist sich durch die Vorgängigkeit des anderen gewissermaßen tingiert. Diese Einfärbung weist die Bezugsform der Sprache in eine primäre Responsivität, was sich dann von Levinas, von Derrida und von Waldenfels und anderen her entwickeln lässt. Ich deute das hier nur kurz an, gewissermaßen wie eine Markierung. Im vorliegenden Zusammenhang hier heute ist für mich der entscheidende Punkt, dass Sinn nicht etwas ist, das sozusagen der Struktur einer Intentionalität folgt oder Regeln oder der Ordnung des Grammatischen gehorcht, so wenig wie das Semantische im Sprechen allein durch die Relationalität der Zeichen untereinander oder in Beziehung zu einem Realen oder was auch immer oder durch elementare Akte der Rede hervorgebracht wird, sondern in einem wesentlichen Sinne sich durch die Tatsache erfüllt, dass jedes Wort, jede Äußerung, jede Darstellung, jeder Ausdruck, jedes Zeichen, sogar jede Nuance des Schweigens vom Ort des anderen her geschieht. Das ist eine ganz wesentliche Struktur von Alterität, die sich abzeichnen lässt. Sich beziehen heißt nämlich dann auf eine primäre Alterität zu antworten. Also immer sich beziehen ist antworten, immer schon antworten, was eben bereits eine Wendung des Bezugs einschließt, ein Umsturz des Intentionalen. Und dieser Umsturz kehrt zugleich auch die Logik des Medialen um, sofern der Riss, die Differenz der Alterität immer schon ist, bevor ich gleichsam bin. Es habe auf keine Weise durch das Subjekt der Rede oder durch sein Sagenwollen sozusagen übersprungen werden kann. Keineswegs erweist sich deshalb das Subjekt als primär, vielmehr ist es nur durch den anderen und konstituiert sich als solches durch sein Antworten auf. Deswegen heißt es übrigens auch bei Lacan, dass die Sprache, ich zitiere, alles andere als das bezeichnet, was sie sagt. Und zwar nicht wegen der ihr zugrunde liegenden und stets fehlgehenden Struktur des Begehrens, etwas Bestimmtes sagen zu wollen, sondern in dem weit tieferen Sinne, dass die Sprache von Anfang an eines anderen Sprache, das heißt auch mir prinzipiell entzogenen und entwendenden Sprechens ist. Ich meine etwas, ich spreche, bedeutet eigentlich, ich gebe, ich antworte. Was gleichermaßen auch einschließt, dass ich eben nicht spreche, sondern eine Sprache, die mir vorgeht, die sich mir vorspricht, um mir allererst die Fähigkeit zu verleihen, überhaupt zu sprechen. Der Umstand bewirkt, und so hat es Derrida ausgedrückt, übrigens mit einem kleinen Augenzwinkern, Blick auf Lacan, ich zitiere, dass immer die Sprache noch etwas anderes sagt, als das, was sie sagt. Sie sagt den anderen, der vor und außerhalb von ihm spricht, sie lässt den anderen sprechen. Entsprechend, so würde ich es formulieren, ergibt sich ein Chiasmus eben zwischen Ich und anderem oder Intentionalität und Responsivität, wie gleichermaßen zwischen Aktivität und Passivität, der gleichzeitig eine Unbeherrschbarkeit ausdrückt. Dieser Chiasmus drückt eben diese Unbeherrschbarkeit aus, weil ich nirgends über meine Worte verfüge, vielmehr, was meine Sprache genannt werden kann, immer schon, und zwar auf eine asymmetrische Weise, im Namen des anderen geschieht und von seinem Platz besetzt gehalten wird. Wenn daher von einer Wendung des Bezugs, eines Umsturz im Intentionalen gesprochen werden kann, ist sozusagen nicht der Übergang vom Intentionalen zum Nicht-Intentionalen gemeint, sondern sozusagen eine Kreuzung gemeint, die zugleich die Figur einer Indifferenz oder einer Unentscheidbarkeit aufruft. Denn es gibt keinen Ausdruck, der mir sozusagen in ursprünglicher Authentizität zukäme. Vielmehr heißt Sprechen sich in jedem Augenblick im unbestimmten Zwischenraum eben zwischen Intentionalität und Responsivität oder Subjektivität und Alterität zu bewegen. Das war gewissermaßen der zweite Chiasmus innerhalb der Sprache. Über diese Instabilität und Brüchigkeit hinaus wäre ein dritter Chiasmus zu reklamieren, der gleichermaßen noch einmal die beiden vorhergegangenen Chiasmen, wenn die mir das Bild gestatten, in einer vertikalen Linie durchquert. Denn zur Sprache gehört nicht nur die Unbestimmbarkeit des Sinns und die Struktur von Responsivität, sondern sie selbst ist als Medium oder Praxis etwas, worin was gesprochen, ausgedrückt oder signifiziert werden soll, sich gleichermaßen auch Materialität setzen muss. Dabei meint die Materialität die Wiedereinschreibung der Bedingung von Wahrnehmung in die Rede, sei es durch die Präsenz der Stimme etwa oder durch Gestik und Taktilität, die mich im Sprechen berührt und zu einem Antworten nötigt. Der Gesichtspunkt weist auf die Unabdingbarkeit einer Präsenz, die zur Rede gehört und die in dieses Sprechen immer ein anderes Moment, eine Verzögerung, eine Hemmung oder eine Irritation, gleich wie auch eine eigentümliche Intensität oder Dringlichkeit einträgt, der nicht auszuweichen ist. Deswegen ist es fast nicht möglich, auf die Rede eines anderen nicht irgendwie zu antworten, oder es ist fast unmöglich, dass einem die Rede des anderen oder das Ansprechen des anderen, egal wie beleidigend beispielsweise es war oder auch wie immer, nicht einem nicht nachhängen würde. Sprechen schließt Begegnung und Begegnung Anwesenheit ein, auf welche reduzierte oder rudimentäre Weise auch immer. Das gilt sowohl für den Text als auch für den gesprochenen Dialog. Dem Umstand kommt dann die doppelte Kontur zu, einmal Manifestation im Sinnlichen zu sein, die der Rede das Gewicht einer Gegenwart verleiht und eben buchstäblich anspricht und bedingt, dass ich aufmerksam werde und reagiere. Zum anderen als Hindernis oder Grenze zu erscheinen, die zum Beispiel da, wo ein falscher Ton angesetzt wird, der Möglichkeit von Kommunikation Widerstände entgegensetzt oder sie überhaupt vereitelt. Der Begriff der Materialität oszilliert gewissermaßen zwischen Positivität und Negativität, zwischen einem zu viel im Sinne eines Überschusses und einem zu wenig oder einem Mangel, die eben beide nicht sozusagen durch die Sprache selbst beherrschbar sind und in ihrer Sinnproduktion aufgehen kann, worin aber in diese ein transitorisches gewissermaßen sich einträgt. Die Duplizität lässt sich eben als Duplizität, als ständige Chancierung zwischen Sagen und Zeigen beschreiben, wobei es sich um unterschiedliche Logiken handelt, die gewissermaßen im selben Satz in derselben Äußerung sich immer einander ausschließen. Und das ist eigentlich die entscheidende Idee dabei, dass wir es mit einer untilgbaren oder chiastischen Duplizität zu tun haben. Folglich sind wir eben mit einer weiteren Unentscheidbarkeit konfrontiert, die das Spiel der Sprache von Neuem gewissermaßen verkompliziert, und zwar im Sinne einer Changierung zwischen Sagen und Zeigen, einer Differenz, ohne je gewissermaßen diese beiden miteinander in einer Identität vereinigen zu können. Mehr noch, das chiastische Geschehen hier folgt nicht der Struktur einer Mehrfachkodierung, weil deren Lektüren immer schon sich entschieden haben müssen, welchem Code sie folgen. Vielmehr erscheint nirgends klar, was ein Satz sagt oder zeigt, so wenig wie auf einfache Weise verstanden werden kann, was jeweils gemeint war oder zum Ausdruck gebracht worden ist, weil nie klar ist, was sich im Zeigen mitsagt und ereignet und was sich im Sagen mitzeigt, sodass jedes Sagen zugleich sein unsagbares Zeigen und jedes Zeigen sein uneinholbares Ereignen mit sich führt. Ein weiteres, viertes kommt hinzu, denn kein Satz, keine Äußerung beherrscht die Folgen seiner Setzung. Die temporale Struktur des Sprechens weist nicht nur in die Vergangenheit jener Alterität, die ihm sozusagen immer schon vorausgegangen war und auf die ein Satz beispielsweise antwortet, auch nicht auf die Ereignishaftigkeit seiner Gegenwart im unentscheidbaren Gewebe zwischen Sagen und Zeigen, sondern immer auch in eine nicht antizipierbare Künftigkeit, die sich von ihm ablöst und womöglich umwendet, modifiziert, und das Gesagte im wörtlichen Sinne eben entsetzt oder an einen anderen Platz versetzt. Neben der Unbestimmbarkeit des Sinns, der Indifferenz, der Alterität und der Duplizität von Mangel und Überschuss kommt so die Performativität der Setzung hinzu, die ebenso sehr materialiter geschieht, wie sie in ein Kommendes weist. Materialität, Performativität und Temporalität mit ihren drei Schichten von Vergangenheit, Gegenwärtigkeit und Künftigkeit gehören damit zusammen, aber so, dass sie Unterschiedliches nuancieren, denn zum Augenblick der Setzung gehört gleichermaßen der Zusammenhang von Sein und Nichts wie von Singularität und Unverfügbarkeit. Ein Akt geschieht, ihm eignet eine Plötzlichkeit, die das Nichts sozusagen seines zuvor unterbricht und in die Welt einen anderen Aspekt, eine buchstäbliche Katastrophe im Sinne eben der Wendung einträgt. In diesem Sinne hatte auch Lyotard erklärt, dass es einen Satz nur einmal, nur ein einziges aktuelles Mal gibt, was der Sprache ebenso sehr den Charakter einer Gewalt wie eines Versprechens verleiht. Nicht eine bestimmte Sprachhandlung, eine Klage, eine Behauptung, eine Bitte oder ein Versprechen zählt, sondern der Akt selbst, soweit er der Dreifachheit eben von Einsetzung, Aussetzung und Versetzung entspringt. Und das ereignet, also dieser Dreifachheit ereignet bereits das Moment einer Unterbrechung gleichermaßen wie einer Gabe, die eine Zuwendung einschließt. Die Sprache verspricht in diesem Sinne schon, dass etwas gesagt wird, dass ich angesprochen werde oder jemanden anspreche, dass folglich Setzung geschieht, ist relevant, wie umgekehrt das, was diese induziert und welchen Effekt und Konsequenzen sie zeitigt und sich in allen und sich buchstäblich in allen Konnotationen des Wortes loslassen muss. Denn ich weiß einfach nicht, was sozusagen das, was ich in die Welt setze, bewirkt. Das ist das, worauf ja Judith Butler in mehrfacher Weise hingewiesen hat, dass etwas irreversibel gleichsam damit in die Welt kommt und nur zum Preis der Wiederholung der Zitation gleichsam zurücknehmbar oder entschuldbar ist, sodass jeder Setzung immer auch eine prekäre Existenz zukommt. Insofern spreche ich ebenfalls hier von einer Chiastik, einer vierten Chiastik, die die Reihe der anderen abermals durchquert, nämlich diesmal als Überkreuzung von Existenz und Sinn oder Ereignis und Bedeutung im Akt des Sprechens selbst. Ich fasse zusammen, kurz als Schlusswort, exemplarisch anhand von Sprachen, die als Vollzugs habe ich versucht, vier Reihen von Chiasmen zu rekonstruieren, die ihren Prozess durchfurchten und unterbrechen. Der Ausdruck Chiasmus ist dabei in einer Weise benutzt worden, die nicht so sehr das Kreuz in Erinnerung bringt und seine gegenläufige Überschneidung im Fokus hatte, als vielmehr die Tatsache, dass die verschiedenen Schnittlinien auf keine Weise zur Deckung gebracht werden können, sondern dass im Prozess der Mediation gewissermaßen immer eine Dynamik der Verfehlung im Spiel ist. Weder gibt es ein Gesetz noch eine bindende Ordnung oder Regel, allenfalls eine unauflösbare Differenz, ein permanenter Widerstreit. Dieser Widerstreit ist durch vier Serien gewissermaßen von Paradoxa markiert. Diese spannen gleichzeitig einen Zwischenraum auf, worin Sinn überhaupt erst geschieht. Bedeutung und Verstehen erscheinen dann als etwas, was gewissermaßen, Sie gestatten mir diesen Heideggerianismus, diesem chiastischen Geviert erst entspringt und buchstäblich sich dazwischen hält. Was dazwischen liegt, zeigt sich als ebenso offen wie unbestimmt. Es handelt sich dabei nicht um eine Struktur, nicht um ein statisches Gefüge oder um ein Koordinatensystem, sondern gewissermaßen um einen Schauplatz der Ereignung, der sich laufend verschiebt und verändert, der so wenig Erfüllung duldet wie Übersetzung. Ich möchte damit gleichzeitig auch den Begriff der Übersetzung abweisen. Sofern ich diese Abweisung mit der Frage verbinde, ob der Begriff der Übersetzung ohne gewissermaßen dieses utopische Moment, das er beinhaltet, überhaupt zu denken ist. Und was ich eben abweisen möchte, ist gewissermaßen das utopische Moment, es geht nicht um Übersetzungen oder das Überspringen von Lücken und Differenzen, sondern gewissermaßen der vielfache Riss ist der Ort der Ereignung der Sprache selbst. Und die Schwierigkeit beruht dann darin, und darauf zielten diese ganzen Überlegungen ab, dass wir so wenig von einem identifizierbaren Sinn sprechen können, wie letztlich von einer Ambiguität, die zwischen Sinn und Nichtsinn besteht, noch von einer Hierarchie unterschiedlicher Kodierungen, die sich mehrfach lesen lassen. Vielmehr sind wir mit einer prinzipiellen Negativität konfrontiert, die den unterschiedlichen Mediationen ihren Boden und damit auch ihr lokalisierbares Zentrum entzieht. Vielen Dank.
Ja,